So, also von mir aus können wir anfangen. Seid ihr da fertig, da auch? Echt? Ja? Super. Okay. Ja, Licht aus, Film ab. Ja, ja, machen wir. Wir spulen zurück. Trizi, spulst du zurück? Okay. Also, stopp. Können wir bitte das Licht im Saal schön dunkel haben? Genau, und einfach den Film abfahren. Ganz einfach alles aus. Da hinten auch. Und vor allen Dingen erstmal Dankeschön für die Einladung. Dankeschön auch an Johannes Erler, das ist der Mensch, der diese ganzen Vorspende zusammengestellt und produziert hat. Heute muss ich mich bei Patricia, meiner Assistentin, bedanken, die von da drüben aus die Einspieler macht. Okay, Manipulation. Manipulation ist überall. Wir haben Manipulation in allen Systemen. Es wird manipuliert in biologischen Kreisläufen, in der Militärausbildung, in der Werbung. Im täglichen Umgang miteinander und sogar auf mikroskopischer Ebene finden wir Zeichen von Manipulation. Egal, ob beim Militär, in der Werbung oder bei Parasiten, Manipulation lebt immer von Platzhaltern, Bilder und Signale, die entweder etwas Eigentliches, Ursprüngliches verdecken und es mit Neuen ersetzen. Oder aber Manipulation ruft fertige Verhaltensmuster bei der Zielgruppe, später beim Opfer, ab, die dann dem Zwecke des Manipulators dienen, aber nicht dem eigentlichen Zwecke des Opfers. Womit wir bei einer ersten Definition von Manipulation wären: Manipulation ist Verhaltensbeeinflussung zu fremdem Nutzen. Aber alle manipulativen Prozesse zeichnet noch etwas anderes aus. Sie sind nämlich meistens Kreisläufe. Interessanterweise würden viele dieser Kreisläufe ohne die Manipulatoren zusammenbrechen, in sich zusammenfallen, wenn diese kommunikativen Strippenzieher nicht vorhanden wären. Das gilt wiederum für die Psychologie, die Biologie wie auch eben die bunte Welt des Konsums. Also, bei der Manipulation geht es immer wieder um dasselbe. Erst wird eine Wirklichkeit abstrahiert und distanziert. Ein Zeichen wird stärker als das Original. Diese Simulation, dieses Zeichen, übernimmt hinterher die Botschaft eines Senders. Das vorherige System oder Signal verschwindet, bis die manipulierte Botschaft übernimmt. Manipulierte Information ist also so etwas wie eine Magenpille im Zuckermantel oder wie ein trojanisches Pferd. Das ist das Logo der Werbeagentur Jung von Matt. Manipulation ist ein Selbstmordbefehl, der wie eine Erlösung klingt. Manipulation ist ein Opferungsbefehl, der sich wie Sex anfühlt. Das werden wir hinterher noch sehen. Manipulation ist ein als Unterhaltung verkleideter Kaufbefehl. Die Frage bei all dem ist, wie funktioniert das eigentlich? Wie bringt man einen Menschen oder ein System dazu, sich gegen seinen eigenen Willen, manchmal sogar gegen seinen eigenen Instinkt zu verhalten? So, jetzt können wir den ersten Film haben. Habt ihr Ton auch? Ja. Trennung ist schlimm, Trennung ist so ungefähr das Schlimmste, was jemandem passieren kann. Beim Thema Trennung müsste man also sofort bei Adam und Eva anfangen. Wir alle kennen die Geschichte, die böse Schlange im Paradies manipuliert Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis zu essen. Vorher waren sie eins mit der Natur, sie waren eins mit Gott. Mit der Frucht vom Baum der Erkenntnis aber leiten sie ihren eigenen Rauschmiss ein. Sie werden Mensch und erleiden das größte vorstellbare Trauma, Trennung von ihrem Ursprung, Trennung von ihrer eigenen Herde. Wieso ist Trennung so schlimm? Trennung wird in den meisten Fällen als Strafe empfunden. Trennung erzeugt daher immer ein Gefühl von Schwäche, ein Gefühl von Schuld. Für ihre Sünde werden Adam und Eva fortan mit der Gewissheit ihrer Schuld begleitet. Ihre Freiheit wird für sie zum Kerker. Adam muss im Schweiße seines Angesichts sein Dasein fristen. Und Eva fortan, das sündige Weib, das diese Schuld in die Welt gebracht hat, kann nur unter Schmerzen gebären. Aber das eigentliche Ziel dieser Vertreibung und dieses Trennungsmythos ist eigentlich ein anderes. Denn Schuld wiederum erzeugt gleichzeitig Abhängigkeit. Denn wer sich einmal trennt, will immer zurück. Die Ursünde wird also Adam und Eva immer an ihren eigenen Schöpfergott binden, an den Wunsch, zurück ins Paradies zu kommen. Dieses Trennungstrauma machen sich auch andere Umerziehungsprogramme zugute. 1993 wurde in den USA ein Gesetz verabschiedet, der sogenannte Freedom of Information Act. Und in dessen Rahmen wurden zahlreiche Dokumente veröffentlicht, die bis dato geheim gehalten wurden. Und darunter befindet sich auch ein Handbuch für die Verhöre feindlicher Agenten und Spitzel. Das ist das sogenannte CUBARC, Counter Intelligence Interrogation Handbuch. Das kann man auch im Internet finden. Ich glaube, die Quelle ist abrufbar von eurer Seite auch. Zahlreiche Stellen in diesem Handbuch sind geschwärzt, aber dennoch, nachdem dieses CUBARC-Handbuch veröffentlicht wurde, ging das schnell durch die Marketingabteilungen weltweit und wurde dann zur Gebrauchsanleitung für Trickbetrüger, für Autoverkäufer und andere Gauner. Und da werden dann so Rollenspiele dargestellt. Zum Beispiel gibt es da so lustige Spiele wie Alice in Wonderland, wo zum Beispiel die Verhörer so einen Blödsinn reden und sich verhalten wie völlig hanebüchene Trickfiguren, bis dann hinterher nach Tagen dieses Verhörs, das überhaupt keinen Sinn macht, dann tatsächlich der Zuverhörende das erste Wort Wahrheit spricht, weil er zum ersten Mal Sinn machen will in dieser Situation. Oder Good Guy, Bad Guy, das sind die Dinge, die wir alle kennen, werden da beschrieben. Nobody loves you oder das System der zwei Informanten, also nicht einer. Ein Informant wird in eine Zelle eingespeist, sondern tatsächlich zwei Leute und beide sind dann Spitzel, bis sich dann der Zuverhörende dem Zweiten offenbart. In diesem Kubak-Dokument nun wird auch wieder die Isolation, die Trennung von der Herde als das wichtigste voraussetzende Element für den Erfolg eines Verhöres vorausgesetzt. Ich zitiere da mal: Der Gefangene soll glauben, er sei völlig abgeschnitten von freundlichen oder unterstützenden Kräften. Falls das klappt, weiß er, dass nur er selbst die einzige Quelle für seine Erlösung ist. Salvation, also Erlösung, steht da tatsächlich im Original. So, und so werden dann also Verdächtige in den frühen Morgenstunden verhaftet, denn dann sind die psychischen und physischen Abwehrkräfte am niedrigsten. Besonders eitle Charakter bekommen Klamotten, die ihnen überhaupt nicht passen, also 4 bis 5 Nummern zu groß. Gürtel werden nicht mitgeliefert. Danach wird der Rhythmus verändert. Essen, Schlafen, Weckzeiten werden völlig neu zusammengemischt. Es werden Uhren umgestellt, 2 Stunden nach dem Mittagessen gibt es Frühstück und so weiter. Und all diese Methoden, die sind uns aus aktuellen Verhörmethoden bekannt, das wurde auch bei den Stammheimhäftlingen so gemacht. Angst und Hilflosigkeit sind die Folge von diesen Vorgängen. Es folgen Autoritätsschocks und wiederum Näheangebote. Und das alles in einem völlig durcheinandergeordneten Rhythmus. Das Ergebnis ist erstmal Identitätsverlust. Als nächstes kommt dann der Entzug der sinnlichen Reize, der sogenannte Stimulusentzug. Was wir hier sehen, wahrscheinlich die meisten von Ihnen kennen dieses Bild, das sind die Al-Qaida-Häftlinge im Gefängnis auf Guantanamo Bay. Was wir hier aber tatsächlich sehen, sind die 10 kleinsten Einzelzellen der Welt. Hier ist das mal ein bisschen näher rangeholt dargestellt. Was wir hier sehen, geschieht nicht zum Schutz der Gefangenen. Was wir hier sehen, ist tatsächlich Teil des Verhörs. Jeder Gefangene hat also einen Ohrschutz um, einen Augenschutz, einen Mundschutz. Jeder hat Handschuhe an. Es dringen also keine sinnlichen Reize an den zu Verhörenden ran. Man hat diese Verhörmethode bereits in den 60er Jahren ausgedacht und in Wassertanks experimentiert. Die längsten haben es 3 Stunden in solchen Wassertanks zum Beispiel ausgehalten. Danach stellen sich Halluzinationen und Wahnvorstellungen ein. Ziel dieser Einzelhaft ist es, die letzten erlernten Charakter- und Wertvorstellungen abzuschälen, bis man an einen inneren, an einen verletzlichen Kern gelangt. Ziel aller dieser Verhörmethoden ist es, Regression beim Opfer hervorzurufen und ihm dann eine rettende Hand, einen Ausweg aus dieser Situation zu bieten. Trennung von der Herde, Unsicherheit, Schuld und am Ende Regression. So, das von der Herde getrennte Opfer taucht aber auch an anderen Stellen wieder auf. Manche von Ihnen dürften das kennen. Die Werbung in den 60er Jahren hatte ein gewisses Problem. Sie hatte nämlich zu erklären, warum das Waschmittel so gut ist. Gleichzeitig hatte sie aber ein didaktisches Problem, wie also mit dieser Hausfrau reden, da die Hausfrau zu der Zeit sich in 2 ausweglosen Situationen war. Sie war schuldig, es gab immer also einen unüberwindbaren Schmutz wegzuschaffen. Gleichzeitig war sie aber auch einsam. Sie brauchte also sozusagen als Gesprächsperson extrapoliert einen positiven Freund. Hier sehen wir Clementine aus der frühen Ariel-Werbung, also der positive, mahnende Helfer, der den Ausweg anbietet. Wir kennen noch andere Personen, die dieser Hausfrau in den frühen Jahren der Werbung begegnen. Meister Propper, also sozusagen der halluzinierte Hausgeist, der aus den psychedelischen Dämpfen der Haushaltsmittel aufsteigt und der Frau der Frau also sozusagen den Ausweg bietet und ihnen also die rettende Hand reicht. Das waren natürlich alles lustige kommunikative Kniffe. Wir kennen das alle aus Abspaltung in der Einsamkeit, wie auch noch Tom Hanks mit seinem Volleyball und so weiter. Und für die 60er, 70er Jahre war das noch eine runde Sache, also Schuld-Lösung-Werbung. Das funktioniert heute überhaupt nicht mehr. Heute kommen wir fühlen uns natürlich alle überhaupt nicht mehr schuldig für nichts. Wir kommen also an niemanden mehr an. Wenn man also heutzutage an jemanden ran will, muss man schon etwas tiefer einsteigen. Die 4-0. Die steht so ein bisschen für mich. Ich habe bis vor kurzem in Hamburg gewohnt. Da gibt es die Vorwahl 4-0. So, also mit Schuld lockt man keinen mehr hinter dem Ofen hervor. Wir kommen zum nächsten Kapitel. So, jetzt bitte, können wir noch ein Filmchen haben? Was? Ja, aber kannst du ja auch so merken, oder? Ton bitte.
Bonjour. Verrat mir deinen Namen.
Nikita.
Das ist aber ein hübscher Name. Woher kommt der?
Das ist ein Lied.
Wovon handelt das Lied?
Monsieur. Ist das das Paradies und bin ich ein Engel?
Ja, die meisten haben es jetzt erkannt. Das sind Ausschnitte aus dem Film La Femme Nikita. Nikita sitzt also nun in ihrer Zelle, sie ist isoliert. Es folgt eine kurze Phase der Marktforschung. Das haben die meisten verpasst, ich glaube. Also er guckt durch diesen Gucki durch, studiert sie, das macht er wochenlang. Danach folgt der erste menschliche Kontakt. Bei dem Eingang zum Opfer geht es immer darum, einen Grundsatz zu befolgen, und der geht so: Nichts hat so viel Macht über einen Menschen wie seine eigenen Emotionen. Wer etwas bewegen will, muss also Gefühle erzeugen. Die Emotionen oder Muster, die bei seinem Opfer, seiner Zielperson, ureigene Gefühle oder Reaktionsmuster ansprechen. Jeder Mensch hat einen eigenen Eingang, manche sogar mehrere. Die Frage ist immer, wieso Gefühle so viel Macht über Menschen haben. Das ist relativ einfach beantwortet. Die Psyche ist in Schichten aufgebaut, das Gehirn auch. Und diese Schichten sind das Abbild unserer stammesgeschichtlichen Entwicklung. Alles, was in den Kopf reingeht, durchläuft diese stammesgeschichtlichen Stationen. Biologisch betrachtet sind Gefühle also Abkürzungen. Die mentale Kontoführung, die das Erinnern und Speichern von Informationen erleichtert. Es ist immer einfacher, sich an ein Gefühl zu erinnern, als eine komplexe Situation oder einen Gedanken. Hier sehen wir den Ablauf dieser Stammesgeschichte. Wir sehen unten das sogenannte Stammhirn oder auch Reptilienhirn. Hier haust sozusagen die träge Echse in uns. Umwelteinflüsse werden hier auf ihre Relevanz für den Körper beurteilt. Von hier aus wird auch das gesamte vegetative System angesteuert. Darüber sehen wir das Zwischenhirn, das sogenannte Pferdehirn. Hier wird es spannend, das Pferdehirn ist bereits unser soziales Hirn. Hier wohnen die Instinkte. Hier werden Reize ausgewertet, von hier aus wird ihnen ein angemessener Verhaltensautomatismus zugeordnet. Hierauf bereits zielt die Porsche-Werbung zum Beispiel, der D&W-Katalog, Rentenversicherung oder Actimel-Joghurt, alle zielen bereits auf dieses Gehirnzentrum. Im Großhirn wiederum, das darüber liegt, auch genannt das Primatenhirn, sitzt bereits das Bewusstsein, eigentlich sitzt das Bewusstsein sogar bereits zwischen dem Großhirn und dem Zwischenhirn. Hier geht es um Abstraktionsfähigkeit, Werte, Terminkalender, PIN-Nummern und Kochrezepte, aber auch Vorurteile, Stereotypen und Denkmuster laufen hier ab und finden hier statt. Wir haben also evolutionsbiologisch noch einmal Couchkartoffel, Arbeitstier und Philosophen übereinander sitzen. Wie man also einen Menschen oder ein System mit Sinnesmanipulation beeinflussen kann, will ich kurz erklären am Beispiel des Duftsinnes. Hier haben wir eine Abbildung von einer Katze. Oh, na, das sieht man drauf. Ah, ja, okay. Die Nase ist das älteste Organ des Menschen. Der Geruchssinn ist der älteste Sinn der Welt. Pheromone steuern immer noch unser Sozialverhalten und Sexualverhalten. Sogar männliche Samen finden zum Ei mit Hilfe von 4 Geruchsrezeptoren. Die Nase ist daher der für Manipulation am empfänglichsten Körperteil. Jemand an der Nase herumführen, jemand nicht riechen können und so weiter. Diese ganzen Nasenmetaphern, die kennen wir alle, sind immer direkt und direkt emotional. Denn von der Nase aus führt eine Standleitung direkt in das limbische Zentrum, also das Zwischenhirn, wo die Instinkte wohnen, Angst, Liebe, Panik und Wut, Lust und Frust. Hier wird jeder Geruch erst einmal bewertet und dann an die Leitzentrale in übersetzter Form weitergeschickt. Und an dieser Hierarchie der Sinne liegt es auch, dass uns oft Gefühle oder Bilder kommen, wenn wir etwas riechen. Biologische Waffen sind also in vielen Fällen nichts anderes als, also die sogenannten Panikbomben, sind also in vielen Fällen nichts anderes als massive Stinkbomben, denn allein durch diese Geruchsstimulierung kann ziemlich schnell und ziemlich einfach Panik im Gehirn ausgelöst werden. Die Sache mit dem Geruch haben sich natürlich auch ziemlich schnell andere zunutze gemacht. Rolls-Royce etwa hat unlängst einen Rückgang im Verkauf ihrer Fahrzeuge bemerkt. Zeitgleich beschwerten sich die Kunden, die Autos würden nicht wie früher riechen. Das war auch kein Wunder, denn Rolls-Royce benutzte seit einer Weile moderne Kleber und Kunststoffe. Und dieser klassische Mix aus Wurzelholz, Schafswolle und Connolly-Leder war einfach nicht mehr vorhanden, weil diese Stoffe nicht mehr benutzt wurden. Danach mixte dann Rolls-Royce einen künstlichen Duft an und beduftet seitdem alle Neuwagen mit diesem klassischen Schaf-, Connolly-Leder- und Wurzelholzduft. Der Umsatz stieg auch mit Hilfe von Werbung und die Kunden sind wieder zufrieden. Beduftung kennen wir auch aus anderen Fahrzeugen. In jedem Fiat Panda klebt ein Filzsäckchen mit Fiat Panda Duft unter dem Fahrersitz. Jeder Opel wird nach einem Werkstattbesuch mit dem klassischen Opel-Duft vom Werkstattmeister im Innenraum beduftet. Die Pariser und Londoner U-Bahnen sind radikal kaputt. Gleichzeitig aber, damit die Passagiere sich besser fühlen, jagen Aromaspender Jasmin und Aromaduft durch die Belüftungssysteme. In Japan gibt es erste Arbeitgeber, die morgens Zitrone, Rose und Minze in die Belüftungssysteme einspeisen, denn das macht wach und senkt tatsächlich die Tippfehlerquote. Mittags gibt es Grapefruit, das regt die Verdauung an und nachmittags wird es warm und gesellig dank Holzaromen. Zum Feierabend weckt dann wieder ein Schuss Zitrone, damit auch niemand in der U-Bahn einschläft. Auch Krankenhäuser nutzen Beduftungssysteme. Mit Lavendel im Lüftungssystem zum Beispiel senkt man den Verbrauch von Beruhigungsmitteln um die Hälfte. Vanille lindert wiederum Angstzustände. Im Klassenraum, in Grundschulen wurden bereits auch Beduftungen erprobt. Bei Karamellgeruch lernen Kinder am besten. In Düsseldorf hat unlängst die erste Werbeagentur für Düfte sich gegründet und heißt Arome. So, es geht also immer um den emotionalen Einstieg. Es geht darum, so tief wie möglich zu kommen, die Instinkte zu treffen und Schale für Schale zu durchdringen, um auf die persönlich tiefste Ebene zu gelangen. Jetzt sehen wir uns wieder ein Filmchen an.
Und jetzt würde ich gern von euch wissen, was ihr später werden wollt. Du!
Astronaut!
Ah, Astronaut. Ja, Sergio?
Archäologe.
Archäologe. Luisa, und du?
Tänzerin.
Tänzerin. Was möchtest du mal werden, Sebastian? 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 Was möchtest du werden?
18.
Dieser Junge ist erstmal akustisch getrennt von seiner Klasse. Der Einstieg für uns alle und für ihn ist ein Gefühl, eben dieses Gefühl, 18 zu sein. Er sagt also nicht, was möchtest du mal werden, Astronaut, Autofahrer, was eigentlich der logische Schluss wäre. Nein, er sagt 18. Und wer es gemerkt hat, die Stimme am Ende singt, die singt nicht, when will this car be mine, die singt, when will this moment be mine. Also nicht also Auto, sondern ein Erlebnis, ein Gefühl steht an erster Stelle. Man kann aber noch tiefer einsteigen. Nächster Film.
Wenn ich groß bin, fahre ich ein Mercedes. Wenn ich groß bin, fahre ich ein Mercedes. Wenn ich groß bin, fahre ich ein Mercedes.
Zugegeben, das ist natürlich mehr Werberfantasie als Wirklichkeit, so tief einzudringen, dass sogar der Embryo sich nach einem Auto sehnt. Das ist jedoch nicht ganz ohne, denn tatsächlich laufen seit 2 Jahren die ersten Werbekampagnen in Kindergärten. Aber es geht noch ein wenig tiefer, wenn wir jetzt noch den letzten Film haben können. Mit Ton. So, das Problem ist nur, Wie nähert man sich einer Zielgruppe, die schon alles hat? Die also sozusagen total befriedigt ist, die auch weder von ihrer Herde getrennt ist, sich noch schuldig fühlt, die sich also sauwohl ist, sich fühlt, der weder kalt noch warm ist. Wie bewirbt man also ein völlig langweiliges Produkt, das man auch unmöglich mit irgendwelchen Emotionen verbinden kann? Wie macht man also Werbung für Spinat, Waschmittel oder Gummibärchen? Was wir hier sehen, ist auch Thomas Gottschalk, aber in erster Linie sehen wir hier einen klassischen Alpha-Konsumenten, ein Alpha-Tier. Wie stark Promi-Werbung ist, hat ein japanisches Experiment bewiesen, das sogenannte Affenhorden-Experiment, und das ging so. Man hat zwei japanische Affenhorden genommen und hat bei beiden Affenhorden verschiedene Produkte eingeführt, jedoch auf unterschiedlichen Wegen. Bei der ersten Affenhorde hat man Karamellriegel verteilt, ganz leckere Dinger, jedoch nur bei den unteren Rängen, also bei den bei den untersten Rängen. Nach anderthalb Jahren verzehrten 51% der Horde die Karamellriegel. Das war schon ganz schlecht, aber kein einziger der Anführer. So, parallel dazu lief ein anderes Experiment mit Weizen, der natürlich bei weitem nicht so gut schmeckt wie Karamellriegel. Den Weizen verteilte man bei der anderen Horde an die Anführer, an die Alpha-Männchen. Affen essen gewöhnlich kein Weizen, aber irgendwie hat man die Chefs dazu gekriegt, Weizen zu essen. Sie akzeptierten also die neue Nahrung. Nach nur 4 Stunden aß die ganze Kolonie Weizen. Alle waren auf Weizen, und so viel zum Wert von Alpha-Männchen, Thomas Gottschalks und Opinion-Leadern. Kommt zum nächsten Kapitel. Das ist die 29, die steht da, weil ich vor einem Jahr nach Berlin gezogen bin. Berlin ist ja 3-0, also 0-4-0, 0-3-0 die Vorwahl, und weil ich jetzt ein Jahr in Berlin wohne, haben wir da eine Zahl von abgezogen. So, also wichtig: Einstieg, Timing, Motiv und Begierde müssen genau aufeinander passen. Aber was passiert dann? Film?
Haben wir beide das gleiche Schicksal? Eine Frau zu sein. Atemberaubend. Es gibt 2 Dinge, die darfst du nie vergessen. Die Macht der Weiblichkeit und die Möglichkeit, sie zu benutzen.
Frage an dieser Stelle, also beim tiefen Einbau, Augenblick mal, ich will mal gucken, nee. Die Frage an dieser Stelle, also beim tiefen Einbau, ist natürlich immer wieder die Frage nach der sublimen Botschaft. Sublime Botschaften, das sind unterschwellig gesendete Nachrichten, die in so kurzen Zeiträumen gesendet werden, dass sie bewusst nicht wahrgenommen werden und quasi direkt in unser Unterbewusstsein einfließen, und von dort aus, zumindest so die Theorie, wiederum geben sie Befehle an das Bewusstsein. Das Problem bei sublimen Botschaften ist nur, ob diese Botschaften tatsächlich ankommen, also in einem gedachten Unterbewusstsein, und ob sie tatsächlich Verhalten beeinflussen, ist nie bewiesen worden. Wir alle kennen ja das Beispiel von dem Kinobesitzer, der in den 50er Jahren Coca-Cola-Botschaften gesendet hat. Also, Sie sind durstig, trinkt Coca-Cola, und dann so kleine Fläschchen vor dem eigentlichen Film eingeblendet hat. Die Geschichte kennen wir. Tatsächlich stieg auch der Coca-Cola-Verbrauch. Das war damals James Vickery in Kanada. Er hat nur 30 Jahre später zugegeben, dass er sich die ganze Geschichte ausgedacht hat. Und das Lustige ist, der Coke-Konsum, also der Cola-Konsum während der Pausen stieg tatsächlich, aber das passierte erst, nachdem die ganzen Geschichten durch die Nachrichten gegangen waren. Ein schönes Beispiel auch von versuchter sublimen Botschaften gab es im letzten Wahlkampf, George W. Bush gegen Al Gore. Mal schauen, also ich spiele mal einen Film aus dem Bush-Wahlkampf ab. Der Film kam vom Bush-Team. Gut aufpassen, vielleicht können ein paar von Ihnen schon die Botschaft erkennen.
Under Clinton Gore, prescription drug prices have skyrocketed and nothing's been done. George Bush has a plan. Add a prescription drug benefit to Medicare.
Every senior will have access to prescription drug benefits.
And Al Gore, opposed bipartisan reform. He's pushing a big government plan that lets Washington bureaucrats interfere with what your doctors prescribe. The Gore prescription plan, bureaucrats decide.
Was?
The Bush prescription plan, seniors choose.
Genau. Okay, wer hat's gesehen? Also Bureaucrats beinhaltet das Wort Rats, und dieses Wort wurde auch extra lange animiert und dann vom Team in den Film vergrößert eingespielt. Wir haben hier mal eine kleine Zeitlupe vorbereitet, wenn ich meine Maus finde hier. Da war's, Rats, okay. Das kam natürlich sofort raus, war ein riesengroßer Skandal. Der Praktikant wurde entlassen, wie immer. aber wie auch immer, der Forschungsstand heute geht eindeutig in die Richtung, dass diese ganzen sublimen Botschaften überhaupt nichts bringen. Es gab zum abschließenden Beweis den berühmten Kassettentest. Es wurden an zwei Gruppen so Audiokassetten verteilt mit sublimen Botschaften, also so Wellbeing, Wellness-Botschaften. Auf der ersten Kassette war: Mein Gedächtnis wird jeden Tag besser. Zweite Kassette: Ich habe einen hohen Stellenwert. So, das brachte keine messbaren Ergebnisse. Um es zu verkomplizieren, die Hälfte der Tapes waren falsch beschriftet. Da waren also vertauschte Botschaften dann jeweils drauf. Gleichzeitig war dann auf wiederum der Hälfte der Tapes gar keine Botschaft drauf, sondern eben nur die Musik. Die Ergebnisse der Leute, also nach den Umfragen, entsprachen dann aber zu 100% immer nur der Beschriftung der Kassette. Aktueller Stand also der Forschung: Sublim funktioniert nicht. Zuerst also Desensibilisierung. Es ist also immer einfacher, zuerst die mentale Festplatte zu löschen. Und wie das geht, das beweist uns am besten die Grundausbildung des US-Militärs, die mittlerweile von den meisten Elitetruppen weltweit übernommen wurde. Nochmal kurzer Rücklauf: Wo sind wir? Das Opfer wird von der Herde getrennt, wir haben einen Eingang gefunden und wir müssen also so schnell wie möglich die Festplatte, also die alten Inhalte, löschen, um unsere neuen Inhalte aufzuspielen. So, wie auch in der Grundausbildung, so auch bei anderen manipulativen Prozessen, der grundsätzliche Vorgang ist immer derselbe: Trennung, dann schichtweiser Abtrag der Persönlichkeit durch konstanten körperlichen und psychischen Stress. Militärausbildung ist die stärkste Form der Desensibilisierung. Denn das Ziel der Militärausbildung ist es, die instinktive Tötungsblockade bei Menschen umzuprogrammieren. Menschen haben eine Tötungsblockade für die eigene Art. Genauso wie jedes andere Säugetier schreckt der Mensch davor zurück, seine eigene Art zu töten. Piranhas, Klapperschlangen, Löwen, Wölfe, kein Säugetier, und sei es noch so raubtiermäßig unterwegs, tötet bei Auseinandersetzung seine eigene Art. Menschen machen das eigentlich auch nicht. In modernen Kriegen sind diese Blockaden hinderlich, also wird dazu desensibilisiert. US-Wissenschaftler sind auf diese Tötungsblockade überhaupt zum ersten Mal gekommen im Zweiten Weltkrieg, als sie nämlich festgestellt haben, dass nur zwischen 15% und 20% der Soldaten überhaupt ihre Gewehre benutzt hatten. Die meisten dieser Soldaten haben in die Luft geschossen. Das geschah nie aus Feigheit, ja. Das wird aber traurig. Das geschah nie aus Feigheit. Die sind also nicht einfach geflohen, sondern sie sind gleichzeitig durch feindliches Feuer gelaufen, durch Artilleriegeschosse, um ihre Kameraden zu retten. Aber sie haben selbst dann nicht zurückgeschossen, wenn sie angegriffen wurden. Oder aber, wenn sie geschossen haben, haben sie wiederum in die Luft geschossen. Man hat diese Ergebnisse mit anderen, mit den Forschungsergebnissen anderer Länder verglichen und ist immer auf denselben Stand gekommen. Man hat gemerkt, dass die Bajonette im Ersten Weltkrieg selten zum tatsächlichen Stechen benutzt wurden. Die meisten Soldaten machten diese Schneidbewegung oder aber sie drehten die Gewehre um, obwohl sich ein Bajonett am anderen Ende befand und benutzten die Gewehre als Keulen. In Neuguinea gibt es heute immer noch Ureinwohner, die die Federn aus den Enden ihrer Pfeile herausziehen und sie so unbrauchbar machen, wenn sie gegen einen feindlichen Stamm in eine Schlacht ziehen. Die meisten historischen Schlachten, nimmt man heute an, waren Schrei- und Imponierorgien größten Ausmaßes. Man hat nämlich auf großen Schlachtfeldern, also antiken Schlachtfeldern, viel weniger Gebeine und viel weniger Tote oder Verletzte gefunden, als irgendwann bisher immer angenommen. Ich kann dir nachher die Quelle nennen. Es gibt in den USA, das ist alles aus einem Teil von Quellen, es gibt in den USA eine ziemlich starke Gruppe von Militärhistorikern, Militärwissenschaftlern und Psychologen, die sich alle um ein Thema drehen, und das ist PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Das ist relativ berühmt geworden nach dem 11. September, ist aber seit einiger Zeit ein wichtiges Thema beim Militär, bei der Polizeiausbildung. Und es gibt einige Wissenschaftler, die untersucht haben, wie eben Militärerziehung überhaupt funktioniert und wie dann andere Systeme unsere Blockaden abarbeiten. Ja. Können wir das nachher diskutieren? Also, ja? Okay, super. Gut. Trotz dieser starken, tief verankerten Blockaden ist es Ausbildern der modernen Militärs allerdings gelungen, diese Blockaden zu durchbrechen. Im Koreakrieg lag die Rückschussquote bereits bei 55%. In Vietnam schossen bereits 95% auf den Feind zurück. Der Grundablauf der Grundausbildung ist immer derselbe. Zuerst wird also eine völlige Trennung von der ursprünglichen Gruppe herbeigeführt. Der Kopf wird grasiert, es gibt neue Klamotten. Dann kommt der Drill, extreme körperliche Anstrengung, die sozusagen erstmal die psychischen Poren öffnet. Dann wird sehr konkret das Töten geübt. Und statt wie früher vor dem Zweiten Weltkrieg auf Zielscheiben zu üben, schießen Rekruten von heute auf menschliche Silhouetten, das kennen wir auch. Wer trifft, wird durch ein Klingelzeichen belohnt. Wer nicht trifft, muss Liegestützen machen. Also diese Skinnersche Konditionierungsmethode wird auch bei Soldaten angewandt. In der Einzelkämpferausbildung geht man also noch weiter, indem man Uniformen, echte Feinduniformen mit Ballons ausstopft, als Köpfe dienen Kohlköpfe, die man dann vorher mit Ketchup vollspritzt, damit die auch möglichst echt nach Blut spritzen. Wie so also die einzelnen Phasen so einer Desensibilisierung, so einer Grundausbildung ablaufen, das kann man hier ganz gut sehen. Es gibt in den USA oder gab bis vor kurzem in den USA eine Fernsehshow, die lief auf Fox TV. Das war Bootcamp. Da haben echte Ausbilder Rekruten gedrillt, zu einem Preisgeld von 500.000 US-Dollar konnte man sich da also von US-Army-Spezialeinheiten drillen und so richtig motivieren lassen. So, und wer da hinterher am Ende bei rauskommt, kam, hat natürlich das Geld bekommen. Wir zeigen jetzt hier mal kurz, das ist so also jetzt... So, nachdem man also sozusagen psychologisch im Dreck liegt, also you're going in the dirt, war der Text gerade, geht es darum, das Feindbild zu abstrahieren und zu entmenschlichen. Das ist ein Gesang von der militärischen Grundausbildung der Soldaten, die in den Vietnamkrieg zogen, von 1974. Ich will vergewaltigen, töten, rauben, brandschatzen und ich will tote Babys essen. Diese Form der Umformatierung hatte seinen Preis. 500.000 sogenannte psychisch Verwundete kehrten allein aus dem Ersten Weltkrieg nach Hause für Vietnam. Gehen Experten davon aus, dass inzwischen 1 Million und 1,5 Millionen Veteranen an sogenannten PTSD, also das ist das, worüber wir gerade gesprochen haben, Post-Traumatic Stress Disorder, leiden. Also nochmal, alte Inhalte werden markiert, dann gelöscht. Die seelische Festplatte wird neu formatiert und die neuen Programme so oft wiederholt, so oft eingedrillt, bis sie sitzen. Wir befinden uns immer noch im Kapitel Baue dich ein, je tiefer umso besser, lösche was nicht passt, werde es. Das Ding ist jetzt natürlich, dass es zum Töten also eines relativ starken Programmierungsaufwandes bedarf. Wenn es ums Kaufen geht, ist so etwas natürlich einfacher. Es gibt Produkte, die kommen total ohne Kaufimpulse aus. Die sind so tief eingebaut in unser System, dass sie quasi eine Symbiose mit unserem Sozialverhalten und ihren eigenen Interessen eingehen. Ein Beispiel ist die Weitergabe der Tupperware-Produkte. Hier bei Tupperware gehen sozusagen Objekt, Zielgruppe und Vertrieb eine perfekte Symbiose ein. Tupperware ist also so tief eingebaut, dass es keinerlei Befehle mehr bedarf. Die Impulse von außen sind nur noch minimal. Tupperware ist tatsächlich die größte Konsum-Community weltweit. Tupperware ist eine der bestuntersuchtesten Marketinggeschichten durch Sozialwissenschaftler. 2,5 Millionen Umsatz weltweit täglich, US-Dollar. Alle 2,7 Sekunden findet irgendwo auf der Welt eine Tupperware-Party statt. Es gibt keine Werbung und kaum Marketing. Das Einzige, was also Tupperware in das System einspeist, ist Ware. Das Prinzip Tupperware wird einzig und allein regiert und weitergegeben durch Reziprozität. Also jeder Tupperware-Gast erhält vor der Verkaufsveranstaltung ein kleines Geschenk und will sich revanchieren. Und sozialen Druck, also wieder Revanche für Kaffee und Kuchen. Wer kauft mehr, wer kauft weniger, wer gibt am meisten Geld aus? Tupperware ist also die perfekte Einheit von Vertrieb, Marke und Zielgruppe. Der perfekte Plastikvirus. So, am Ende des Kapitels wieder eine schöne Zahl, speziell für Sie, 677, meine Lieblingszahl ist 700, 700 weniger 23, das ist wahrscheinlich Ihre Lieblingszahl, ergibt 677. So, können wir den nächsten Film haben?
Auf die Zukunft.
Aber jetzt.
Er ist geladen. Sechs Patronen und ein Magazin extra als Reserve.
Zu meinem Geburtstag?
Hinter dir ist ein Tisch mit drei Personen. Eine Frau im orangefarbenen Kleid und zwei Männer. Der Dünne ist der Leibwächter. Den Dickeren musst du umlegen, zwei Kugeln Minimum. Danach gehst du ganz ruhig zur Herrentoilette. In der letzten Kabine ist ein Fenster, schmal genug für eine Frau. Du kommst in einen kleinen Innenhof. Durch einen Gang kommst du von da zur Straße. Da wartet seit 2 Minuten ein Wagen. Für die ganze Operation hast du genau 3 Minuten. Aber warte bitte, bis ich weg bin.
So, jetzt wird es also ernst. Nikita erhält ihren ersten Tötungsbefehl, den befolgt sie auch. Sie ist ja trainiert und entsprechend umprogrammiert. Das bedeutet aber nicht, dass man auch lammfromme Menschen zu Killermaschinen umprogrammieren kann. Das hat auch wiederum in den 70er Jahren das weltberühmte Milgram-Experiment bewiesen. Das war damals ein Experiment zum Thema Faschismus. Milgram, der Forscher, ein Psychologe aus den USA, stellte sich die Frage, wie funktioniert Faschismus und wie kann Faschismus in einem ganzen Staat, in einem ganzen System getragen werden, wenn im System tatsächlich Wissen darüber vorhanden ist, dass getötet wird. Und das Milgram-Experiment funktionierte so, dass man Probanden suchte für ein, so sagte man denen dann, für ein Experiment über Erinnerungsvermögen und Lernfähigkeit. Oben rechts in der Ecke sehen wir den sozusagen den Arzt, also den Versuchsleiter. Das war ein Eingeweihter, das war tatsächlich ein Arzt der Universität. Und diese beiden anderen Personen, also unten und dann auf der linken Seite, das sind die Versuchspersonen. Die eigentliche Versuchsperson bei dem Experiment ist aber nur derjenige, der unten an diesem Kasten sitzt, der also quasi den Versuch durchführt. Und auf der anderen Seite, auf der linken Seite, saß ein Schauspieler. Worum es nämlich ging, war Folgendes. Die Versuchsperson sollte also diese andere Person auf der linken Seite dazu trainieren, sich besser Dinge merken zu können. Und jedes Mal, wenn die Person auf der linken Seite eine falsche Antwort gab, gab die Person am Kasten daraufhin einen Stromschlag. Das ging von 15 Volt bis zu 450 Volt. Der Versuch wurde mit 60 Versuchspersonen durchgeführt. Der Versuch sollte dann nach diesem eigentlichen Testversuch in den USA in ganz Europa nochmal durchgeführt werden. Davon sah man aber ab, weil nämlich tatsächlich 65% der Leute den bis zum scheinbaren Tod des anderen gingen. Also 65% haben die andere Person, den Schauspieler quasi mit Stromschlägen getötet. Man hat dann hinterher verschiedene Varianten des Experiments durchgeführt, wobei man immer wieder Konstellationen wechselte. Mal hatte man eine Frau als Versuchsperson, da änderte sich gar nichts. Mal hatte man andere Konstellationen auf Probanden und auf Testseite und so weiter. Die einzigen Änderungen, die sich tatsächlich ergaben, waren, wenn der Arzt, also wenn dieser Impulsgeber an der Spitze der Hierarchie sich wechselte. Das sind Abbildungen von einem anderen Experiment, das auch vor 3 Jahren, glaube ich, in Deutschland verfilmt wurde unter dem Titel Das Experiment. Das ist dieses berühmte Knast-Experiment, wobei zwei Versuchsgruppen, das musste abgebrochen werden, wobei zwei Versuchsgruppen, die eine in Wärter, die andere in Insassen unterteilt wurden und dann die Wärter ziemlich schnell anfingen, die Insassen aufs Perverseste zu quälen. Bei all diesen Versuchen, das Wichtigste ist die Hierarchie. Sobald man in menschliche hierarchische Systeme eingreift, ist es ziemlich einfach, neue Befehle einzuspeisen. Entscheidend dabei ist nur, an welcher Stelle man in diese Systeme eingreift. Der entscheidende Faktor also für Manipulation ist die Reaktion auf Autorität und nicht auf den eigentlichen Befehl, zum Beispiel den Schock zu erteilen, wie beim Milgram-Experiment vorher. Es ist also nie wichtig, für wen eine Versuchsperson, was die Versuchsperson tut, sondern für wen eine Versuchsperson etwas tut. Autorität ist also hier der Auslöser. Es geht aber zum Beispiel auch, Systeme zu manipulieren über Freundschaft zum Beispiel. Oft genügt, wie eben zum Beispiel bei Tupperware, der soziale Faktor für die Weitergabe, oft aber auch reine Freundschaft, wie zum Beispiel beim MCI, Friends and Family Calling Circle. Das ist ein Rabattsystem. Es gab also mal 20% Ermäßigung auf Ferngespräche mit der Firma MCI. Wenn man alle seine Freunde auf einer Liste einträgt und dann erst wurde der Rabatt wirksam, also der Rabatt wurde erst dann wirksam, wenn diese Freunde ebenfalls MCI-Kunden werden. Der Witz war jetzt, dass man nicht selber alle seine Freunde abtelefonieren muss und die also abwerben muss, ist ja irgendwie uncool. Der Witz war, dass ein Mitarbeiter der Telefongesellschaft diese Freundesliste abtelefoniert hat und sie fragt, ob sie nicht MCI-Kunde werden möchten, damit sie ihren Bekannten, der sie eingetragen hat, also diesen Rabatt ermöglichen. Man fühlt sich also so ein bisschen in der Verpflichtung, seinem Freund einen Gefallen zu tun. Und neulich gestand ein MCI-Vertreter, dass das tatsächlich in 9 von 10 Fällen funktioniert. Die Frage ist aber nun, was passiert, wenn der Manipulator nicht Teilnehmer einer hierarchischen Organisation ist und schon gar nicht über die Mittel verfügt, seine Botschaft derart einzuhämmern, wie wir das gerade gesehen haben. Dann gibt er seine Befehle von genau dem Ort aus, von dem sie ihre maximale Wirkung entfalten, nämlich vom Inneren des Organismus, womit wir bei den Parasiten wären. Jeder von Ihnen besitzt ungefähr 4 bis 5 verschiedene Arten, wahrscheinlich derzeit, jetzt aktuell in Ihrem Körper. Zwischen 5 und 10 Arten habe ich hier sogar stehen. Es fängt also bei der Hautmilbe an und geht beim Bandwurm weiter, wir alle kennen das. Parasiten sind Meister der Manipulation. Die meisten Parasiten wandern von einem Wirtskörper zum anderen. Sie verändern deren Verhalten durch chemische Botschaften. Parasiten ernähren sich durch von vorhandenem Material. Sie setzen sich Tarnkappen auf, wie zum Beispiel, es gibt Parasiten, die kriechen in rote Blutkörperchen rein, machen dann den Deckel wieder zu und wandern bis zur Leber, wo sie dann wieder ausschlüpfen. Unterwegs können sie halt nicht von den T-Zellen erkannt werden. Verkleiden sich, wandern durch Körper so lange, bis sie an den Ort gelangen, von dem sie ihre Wirkung entfalten. Es gibt keine biologischen Kreisläufe ohne Parasiten und die meisten biologischen Kreisläufe, nimmt man mittlerweile an, werden wahrscheinlich durch Parasiten gesteuert. Parasiten begleiten uns seit Anfang der Evolution. Mitochondrien kennen wir alle aus dem Biologieunterricht. Die Kraftwerke der Zelle sind tatsächlich Parasiten, die irgendwann mal in unserer Evolutionsgeschichte von der Zelle eingebaut wurden. Parasiten können Geschlechter umwandeln oder Organismen von innen so lange aushöhlen, bis sie sich zum rechten Zeitpunkt opfern. Hier sehen wir gerade, wie ein Pilz aus einer Grille emporspringt. Das Lustige ist, es gibt andere Ameisen, die werden auch von Pilzen befallen. Die gehen dann zu Sonnenaufgang auf so Grasspitzen, recken sich dann in die Luft. Und wenn die Sonne scheint, dann klappt die Spore aus und explodiert dann in der Luft. Wenn die Sonne nicht scheint, dann klettert die Ameise erst gar nicht an diesem Grashalm hoch. Es muss also irgendein System geben, mit dem Parasiten mit ihren Wirtskörpern in Kontakt treten und ihre Wirtskörper dazu bringen, sich völlig systemunkonform zu verhalten und Dinge zu tun, die ihnen völlig schaden. So, hier haben wir genau, das ist ein Beispiel für einen biologischen Kreislauf, der von Parasiten kontrolliert wird. Es geht um die kleinen Dinger im Kreis. Das ist so ein kleiner Fadenwurm, der wandert vom Seeadler in eine Schnecke, wiederum in Fische, dann wieder zum Seeadler, der diese Fische fängt. Die Fische fressen die Schnecke und so weiter. Der Seeadler macht ins Wasser und das Ganze wandert dann wieder in die Schnecke rein. Man hat diesen Kreislauf in geschlossenen Systemen nachgebaut sozusagen mit Seeadlern, Schnecken und Fischen, nur ohne Parasit. Das Ergebnis war, dass die biologische Vielfalt innerhalb von einem halben Jahr um 70% zurückging. Die schönste Geschichte dafür, wie ein Parasit das Verhalten eines Lebewesens kontrolliert, ist Gammarus. Das ist hier Gammarus lacustris, ein kleiner Flusskrebs. Dieser Gammarus hat einen Parasiten in sich, der am Ende in eine Ente gelangen muss. Und was diesen Gammarus auszeichnet, ist also, dass sobald er von einem Parasiten befallen ist, sich seine Farbe ändert. Also was wir hier sehen, sind zwei gesunde Gammarusse und einen kranken, also das ist dieser kleine blaue Mickrige. Man hat aber tatsächlich festgestellt, indem man Enten, also kleine gefärbte Gammarusse, also kleine gefärbte Flusskrebse vorsetzte, dass die Enten nicht auf die fetten, saftigen gingen, sondern auf diese grauen, kleinen, mickrigen Dinger. Der Parasit verändert also als erstes die Farbe des Flusskrebses. Dann aber, was noch interessanter ist, er verändert auch sein Verhalten. Und zwar hat man festgestellt, dass Gammarus, Flusskrebse sind normalerweise sehr lichtempfindlich. Sie schwimmen also an der Wasseroberfläche herum und sobald sich ein Schatten über die Oberfläche legt, tauchen sie wieder in tiefere Ebenen hinab. Dieser vom Parasiten befallene Flusskrebs macht jedoch was anderes. Er wird schattengeil. Er legt sich also oben auf einen kleinen Stein am Rande des Ufers, also in der Nähe, wo es schön flach ist, und klammert sich an diesem Stein fest und vollführt so Wackelbewegungen. Woraufhin er natürlich dann von allen Enten gefunden werden kann und sofort verspeist wird und der Parasit in der Ente ist. Man hat sich jedoch gefragt, wieso setzen die sich auf die Steine plötzlich in den Schatten und machen dann diese Wackelbewegung. Dann hat man wiederum festgestellt, dass in dem Moment, wo diese Flusskrebse diese Bewegung vollziehen, ein sehr hohes Maß an Serotonin in ihrem Nervensystem ausgestoßen wird. Serotonin kennen die meisten von Ihnen. Das ist eins der wichtigsten Wohlfühlhormone, das auch beim menschlichen, aber auch beim Flusskrebs Orgasmus ausgestoßen wird. Wahrscheinlich, so gehen die Forscher heute in der Annahme, denkt Gammarus an der Stelle, er hätte Sex. So, Ach so, 00. Da fiel uns nicht mehr zu viel zu ein. Wir haben zwei Toiletten in unserer neuen Berliner Wohnung. Die sind alle ein bisschen größer. Und so. Wir kommen jetzt also zum letzten Schritt und nochmal zum letzten Film. Habt ihr auch Ton?
Mademoiselle?
Eine Schokolade und ein Stück Kuchen.
Du willst wissen, ob mein Urlaub in Venedig schön war, oder? Ich fange an, dich und deine Scheißspiele zu durchschauen. Du bist krank, völlig kaputt. Ein abgefuckter Idiot. Du willst doch mit deinem miesen Job nur deinen Frust loswerden.
Aber ich freue mich, dich zu sehen. Ich denke oft sehnsüchtig an die Zeit zurück, als ich dich jeden Tag für mich allein hatte. Dieser Botschafter kehrt in 5 Monaten in sein Land zurück. Wir brauchen vorher etwas von ihm. Du organisierst alles und stellst das Team zusammen. Der Chef will eine saubere, glatte Operation. Ich habe an dich gedacht.
Das Interessante ist, an dieser Stelle wird Nikita den Befehl nicht ausführen. Diese Situation leitet ihren Ausbruch ein. Sie wird sich also widersetzen und fliehen und so weiter, weil in diesem Ablauf, in diesem Umerziehungsprogramm, der letzte Schritt nicht vollzogen wurde. Und der ist es eben, seinem Opfer, seiner Zielgruppe letzten Endes einen Sinn zu geben, denn das Großhirn steuert, handelt und denkt immer mit. Können wir den letzten Film haben? Habt ihr Ton von Anfang an? Ja. Autos und Fußball haben eigentlich nichts miteinander zu tun, es sei denn, man fährt mit dem Auto ins Stadion. Hier muss eigentlich noch was anderes ablaufen. Was, das erklärt uns dieses Zitat, erzeuge ein Gemeinschaftsgefühl, heize die Emotionen der Menge an. Drittens, sprich, als ob du Gott wärst oder die Natur. Das Zitat ist von Albert Speer, dem Master-Architekten des Dritten Reiches. Das wäre aber jetzt ein bisschen platt, also Werbung. Übrigens, diese ganzen Mercedes-Spots sind natürlich alle ausgezeichnet worden, Cannes, ADC und so weiter. Das wäre ein bisschen platt, jetzt Werbung, faschistoide Elemente zu unterstellen. Ich glaube, das ist ein bisschen banal. Das eigentlich Interessante, und darum habe ich diesen letzten Film auch nochmal gezeigt, ist die letzte Zeile. Da stand, erleben Sie Sport wie nie zuvor. Mercedes, jetzt mit SBC, ABC und ESP. Ich habe das nicht verstanden. Was soll also so ein Buchstabensalat nach dem Spot? Es geht darum, dass so ein Auto sehr viel Geld kostet und je teurer der Preis, umso aufwendiger ist die rationale Begründung für das Nachgeben. Umso aufwendiger ist es also, das Großhirn, das Bewusstsein, den bewusst handelnden Menschen davon überzeugen, der Argumentation nachzugeben. Und diese letzte Zeile, SBC, ABC, jetzt mit Mercedes oder umgekehrt, ist immer der krönende Abschluss für jeden manipulativen Kreislauf. Lässt der Widerstand des Subjektes nach, wird es Zeit, ihm einen gesichtswahrenden Grund oder eine Entschuldigung für seine Gefügigkeit zu liefern. Das ist wiederum aus diesem Verhördokument vom CIA. Kunden brauchen immer eine rationale Entscheidung, deswegen stets eine liefern. Das ist von David Ogilvy, einer der Gottväter der Werbung, der Gründer von Ogilvy und Mather, einer der größten Werbeagenturen in den USA. Was also die Sexbotschaft für den Selbstmord des kleinen Krustentieres ist, das Preis- und Qualitätsargument für den Autokäufer und Mieter, der sehr viel Geld ausgeben muss. Sie müssen mal darauf achten, je teurer das zu verkaufende Objekt ist und je hin- und hergerissener eine Zielgruppe sein kann, desto verstärkt sind immer wieder diese nachgeschobenen Preisargumente da. Also immer wieder am Anfang emotionaler Einstieg, ein kleiner Witz oder ein großes Gefühl, aber hinterher, es gibt immer ein Argument, warum hast du es gekauft? Ja, weil es ist halt SBC und so. So, es geht also darum, die Zielgruppe kommunikativ von der Herde zu trennen, dann eine emotionale Botschaft an den richtigen Empfänger zu senden und anschließend eine Ausrede für den rationalen Teil hinterher zu liefern. So, die Frage ist aber also, was soll man jetzt dann als Argument für seinen Verkauf liefern? Achso. Naja, aber also ganz darunter sieht man dann wieder das Preisargument, also das wird tatsächlich nie vergessen. So, was soll man also jetzt groß sagen, wenn man was zu verkaufen oder wenn man was zu drehen hat? Witzig, auch schön zum selbst ausprobieren, oft reicht ein simples Weil. Ich bin gleich fertig. Oft reicht ein simples Weil. Das bewies das Xerox-Experiment von Alan Langer 1978. Also, folgende Situation, Schlange am Bürokopierer und eine Frau versucht sich vorzudrängeln und sie stellt demjenigen, der dran ist, folgende Frage. Entschuldigung, ich habe 5 Seiten, kann ich den Kopierer benutzen, weil ich es eilig habe? 93% haben sie vorgelassen. Das war natürlich überwältigend, toll. Danach hat man den zweiten Versuch gemacht. Entschuldigung, ich habe 5 Seiten, kann ich den Kopierer benutzen? Daraufhin haben nur noch 60% diese Frau vorgelassen. So, und dann hat man das Ganze nochmal extrahiert mit dieser Frage. Entschuldigung, ich habe 5 Seiten, kann ich den Kopierer benutzen, weil ich Kopien machen möchte? Das Ergebnis verblüfft, aber so war's. Ja, gut natürlich, aber ist ja egal. Also kann man ja... Ich habe eine Quelle. Okay, wir kommen auch zum Schluss. Aber wir haben die ganze Zeit etwas vergessen, nämlich die Schlange. Die Schlange empfiehlt den Apfel, sie empfiehlt Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis zu essen. Die große Frage aber ist, was hat eigentlich die Schlange davon, dass sie also quasi die Trennung von Adam und Eva aus dem Paradies einleitet? Die Antwort ist gar nichts. Die Schlange nämlich ist ja eigentlich Verlierer bei dem ganzen Spiel. Und der Manipulator in diesem Urmythos ist eigentlich jemand ganz anderes, nämlich der Erzähler der Geschichte. Was wir hier sehen ist links außen, Buto, die Kobra-Gottheit des alten Ägyptens. Die wurde auch Uadjet genannt. Sie war verantwortlich für Gerechtigkeit, Zeit, Himmel und Hölle. Alle Gottesherrscher im alten Ägypten und Babylonien trugen das Symbol der Schlange in ihrer Krone zum Beweis ihrer Regentschaft. diese Göttin des sumerischen Baum des Lebens wird begleitet von zwei Schlangen. Uajet ist die Königin aller Götter, auch Herrscherin des Himmels genannt. Uajet ist die Schöpferin der Welt und ihr Zeichen ist die Schlange in allen eurasischen Frühkulturen. Dann kam die Hebräer, eine, fällt mir das Wort nicht ein, eine Nomadenkultur, und mit ihnen kam eine andere hierarchische Form sozialer Organisation. Mit ihm kam eine andere Schrift und kam eine andere Sammlung von Texten. Zu der Zeit, als die Hebräer auf diese Uajet, auf diese Buto, auf diese alten eurasischen Kulturen trafen, gab es das Alte Testament schon. Ständig wurde damals am Alten Testament gearbeitet, schließlich waren es die Gesetzestexte, und die Schöpfungsgeschichte, die Vertreibung aus dem Paradies, witzigerweise, ist eine der jüngsten Teile des Alten Testaments. Sie wurde erst 700 vor Christus hinzugefügt. Vereinfacht gesagt also, die Schöpfungsgeschichte setzt die Schlange als Vermittler einer Schuld in die Welt. Es war ja Eva, die gepflückt hat. Die Göttin ist also böse, die Schlange ist böse und der neue Gott der Hebräer ist mächtiger, denn er vertreibt Adam und Eva und die Schlange aus der Welt. Die Sache mit Adam und Eva und der Schlange also ist eine der größten Umkehrungen mythologischer Zeichensprache, sozusagen der größte Turnaround der Geschichte. Plötzlich kommt das Böse durch die Schlange in die Welt. Vorher wohnte und bewachte sie den heiligen Baum des Lebens und der Erkenntnis dieser alten Religion. Nun entspringt hier an dieser Stelle Trennung, das Leid des Menschen beginnt. Hier beginnt sein Trauma und hier beginnt auch seine Beeinflussbarkeit. Vertreibung schafft Schuld, Schuld schafft Abhängigkeit. Abhängigkeit ist eine Grundhaltung für alle manipulativen Prozesse. So, jetzt ganz am Ende ist natürlich die Frage, wie schützt man sich gegen Manipulation? Eigentlich durch eine ganz einfache erste Frage: Wer spricht überhaupt? Wer spricht zu mir? Wer spricht zu welchem Zwecke, zu welchem Behufe? Das war's. Dankeschön.